fallen sie eher auf Gier, Hass und Verblendung zurück. Also das hat mehrfachen Effekt. Wir sind Vorbilder, wir sind Quelle von Inspiration, wir verbreiten eine gute Atmosphäre um uns herum und das entspannt andere Menschen und dann können sie auch, haben sie einfach mehr Verhaltensoptionen. Sie sind eher offen für neues Verhalten und regredieren nicht immer auf das Niveau von 10 oder 8 oder 5-Jährigen, was wir leider tun, wenn wir unter Stress stehen. Und das ist für mich ein Grund, warum die Situation heutzutage so ist, wie sie ist. Mehr Druck bringt uns dazu, auf alte Muster zurückzufallen. So, die zweite Ethik ist die Ethik der Befreiung und die dritte Ethik, die Ethik des vollständigen Erwachens. Ethik der Befreiung bedeutet, wir erkennen, dass die Ursache der Probleme Gier, Hass und Verblendung in uns selber sind. Und die anderen Menschen und die Umstände sind Aufhänger, Auslöser, die Gier, Hass und Verblendung, jetzt mal als Standard, da kommt dann Neid und Eifersucht und Zweifel und Traurigkeit und was weiß ich, was alles noch dazu auslösen. Ethik der Befreiung leben bedeutet, ich will entdecken, wie Gier, Hass und Verblendung in mir funktionieren. Welche Umstände die triggern, auslösen. Ja? Und wenn ich das so sage, ist schon ziemlich klar, das kann man niemand vorschreiben. Die goldene Regel kann man vorschreiben. So kann man Menschen erziehen und die goldene Regel ist im Prinzip die Basis unseres Rechtssystems. Klar, da kann man sagen, und das machst du. Und stehlen ist nicht okay, das wird sanktioniert. Aber die zweite Ethik, Ethik der Befreiung, entdecken wollen, wie Gier, Hass und Verblendung in mir funktionieren. Das ist jetzt paradox, aber das muss man wollen. Das kann einem niemand vorschreiben. Im besten Falle können wir andere Menschen inspirieren, wenn wir ein gutes Vorbild sind. Aber das ist schon für diejenigen, die das wollen, schwer genug. Also ich versuche das seit über 30 Jahren. Und ich meine, blinde Flecke kommen einfach vor. Und immer wenn ich mich über jemanden ärgere, denke ich, hallo, da muss irgendwo ein Haken sein bei mir. Woran hakt es jetzt? Und oft verstehe ich es gar nicht. Ich kapiere es nicht. Manchmal kapiere ich es, manchmal kapiere ich es nicht. Nicht so einfach. Und ich glaube, deswegen ist die Welt auch nicht immer ein Ort, den man lieben kann, so aus voller Seele, aus ganzem Herzen, weil es halt Gier, Hass und Verblendung gibt. Und die buddhistische Argumentation ist, die Welt erscheint dir nicht liebenswert, weil in dir Gier, Hass und Verblendung ist. Eigentlich muss ich es anders sagen. Das darf ich nicht als Anspruch formulieren, sondern der Buddha sagt mir, ich erlebe die Welt als unangenehm, als unschön, weil in mir Gier, Hass und Verblendung wirken. Und nur so funktioniert es. Das funktioniert nicht als Anspruch an andere Leute. Es funktioniert einfach nicht. Ich meine, es ist nett, Sonntagsreden kann man machen, es klingt hübsch und politisch korrekt und buddhistisch korrekt und überhaupt korrekt, aber es funktioniert nicht. Das funktioniert nur als Inspiration. Und selbst wenn man diese Inspiration empfangen hat und motiviert ist, Gier, Hass und Verblendung in sich zu entdecken, es ist schwer. Selbsterkenntnis ist mit das Schwerste, was es gibt. Ich glaube, das ist überhaupt das Schwerste. Und dann gibt es noch eine Steigerung. Drittens, die Ethik des vollständigen Erwachens zum Wohle aller Wesen. Und da hat der Dalai Lama gesagt, das bedeutet, alle Ansichten loslassen. Also ich würde es mal ein bisschen abschwächen und sagen, alle Ansichten durchschauen, alle Ansichten und Meinungen und Erwartungen und Urteile bemerken und dann nicht so krampfhaft daran festhalten. Und das ist echt Postgraduiertenprogramm. Also, ich meine, Ansichten als Ansichten erkennen. Solange ich an Ansichten über mich und andere festhalte, fühle ich mich in einer übertriebenen Weise getrennt von anderen. Und das Gefühl der übertriebenen Getrenntheit von anderen Menschen ist ein Konzept. Wir sind ja durch unendlich viele Dimensionen verbunden. In der Dimension, wo wir das fassen können, über Nahrung und Verkehr und Kleidung und Musik und Kultur und so weiter, biologisch natürlich auch. Das kann man ja verstehen. Aber nach allgemeiner spiritueller Auffassung noch in viel tieferen Dimensionen. Ob man das jetzt Buddha-Natur nennt oder göttlichen Urgrund oder wie auch immer man das nennen will. Alle Ansichten loslassen. Aber das ist der Weg zum vollständigen Erwachen. Und der Dalai Lama hat es so schön auf den Punkt gebracht und sagte, Gierhass und Verblendung in sich zu erkennen, ist schwerer als das Dritte. Alle Ansichten loslassen, das muss man nur einmal wirklich kapieren, dass jede Ansicht einfach eine Ansicht ist. Und ich habe das nachgeprüft in den folgenden Wochen nach dem Seminar mit Dalai Lama hier in Hamburg. Und ich habe gemerkt, manchmal hilft die erste Ebene der Ethik, mich einfach an die ethischen Regeln halten, entspannt, nimmt Angst, nimmt Druck. Manchmal habe ich Gier, Hass und Verblendung in mir entdeckt und das hat dann auch den Druck weggenommen, weil ich den Zusammenhang verstanden habe, warum ich was ablehne im Außen, weil da in mir ein Knopf ist, weil da in mir ein ungelöstes Problem ist, weil da in mir ein Haken ist. Und die anderen haben natürlich auch Haken. Und dann verhaken wir uns. Und es tut weh. Und wenn man die Ansichten als Ansichten erkennt, dann werden aus den Haken Gummihaken. Die Haken bleiben, ist meine Erfahrung. Man wird kein anderer Mensch. Ich habe die gleiche Biografie wie vor der Meditation. Ich meine, die hat sich nicht verändert. Ich hatte die gleiche Mutterbeziehung, wie vor ich meditiert habe. Aber mein Bild dafür ist, zuerst hatte ich Metallhaken. Und wenn ich langsam kapiere, wie Ansichten Ansichten sind, dann werden diese Haken zu Gummihaken. Ich verhake mich immer noch. Aber manchmal, wenn es einen Gummihaken erwischt, dann macht es so. Und dann ist das Problem nicht mehr so ein Problem. Ja. Warum ich das heute vortrage, ist, die goldene Regel kann uns helfen, einigermaßen zivile Beziehungen zu anderen Menschen herzustellen. Aber dann wird es immer noch Konflikte geben in der Welt, solange wir Gier, Hass und Verblendung nicht als Ursachen der Konflikte erkennen, sondern die Schuldigen im Außen suchen. Das sind die sozialen Verhältnisse, das sind die finanziellen Verhältnisse, das ist der deutsche Charakter, das ist meine Mutter, das ist die und so weiter. Ja. Natürlich gibt es da günstigere und ungünstigere Bedingungen, aber man weiß aus der Resilienzforschung, aus der Forschung, welche Faktoren uns ermöglichen, schwierige Situationen zum Besten zu wenden und nicht daran zu verzweifeln. Aus der Forschung weiß man, dass auch Kinder aus sehr schwierigen Beziehungen, aus sehr schwierigen Hintergründen wunderbare Menschen werden können. Ja? Das ist nicht zwangsläufig, dass eine bestimmte Umgebung zwanghaft ein bestimmtes Ergebnis hat. Ja? Wir gehen da unterschiedlich mit um. Das heißt natürlich nicht, oder das heißt, wir können alles versuchen, was ethisch ist, um die Bedingungen so günstig wie möglich zu gestalten, auf jeden Fall. Aber solange Gier, Hass und Verblendung da sind, solange wir an Ansichten festhalten, ist es schwierig. Jetzt etwas zur Erleichterung. Einer meiner westlichen Lehrer hat gesagt, Ansichten loslassen ist schwieriger als sterben. Wenn man nämlich stirbt, wenn man im Sterbeprozess ist, verliert man die Kraft. Dann hat man nicht mehr so viel Kraft festzuhalten. Solange wir in der Blüte unserer Jahre stehen, so in von Saft und Kraft, kann man so richtig gut festhalten. Und wenn man so richtig gut festhält, wird man eng und dann hält man noch mehr fest. Ja? Und dann ist die Welt einfach so, wie ich sie sehe. Dann kapiere ich nicht mal intellektuell, dass sie möglicherweise für andere Leute anders aussieht. Also je mehr ich festhalte, desto angespannter bin ich, desto enger wird mein Horizont. desto weniger sehe ich. Guter Tipp. Man kann ja in kleinen Situationen üben, mit dem Ansichten festhalten. Nicht gleich die ganz großen Ansichten, die man so hat. Die hält man ja für richtig. Ich meine, ist doch klar. Ich meine, wenn ich sauer bin, dann ist das, was ich sehe, richtig. Ist meine Sicht. Ich meine, und ich merke gar nicht mehr, dass es meine Sicht ist, dass es eine Perspektive ist, unter vielen. Sondern es gibt nur eine Sicht, und zwar meine. Da hat der große Poet der Leerheit, Nagarjuna, im 2. Jahrhundert unserer Zeit gesagt, die einzige falsche Sicht ist die Meinung. Meine Sicht ist die einzig richtige. Das gilt auch für religiöse Schulen, nicht nur für politische Parteien und natürlich auch für normale Menschen, die miteinander streiten. Jetzt kommt noch ein Punkt. Wenn wir die Sehnsucht nach mehr Freiheit von äußeren und inneren Zwängen haben, die Sehnsucht danach, menschlicher zu leben, offener zu leben, lebendiger zu leben, freundlicher mit Menschen umzugehen, besser mit der Natur umzugehen, wenn wir die Sehnsucht haben nach einem guten Leben, wenn wir die Sehnsucht haben nach einem guten Leben, dann brauchen wir nach diesen Thesen, die ich heute vorstelle, eine Einsicht in Gier, Hass und Verblendung. Da reicht es nicht, sich an die goldene Regel zu halten. Das ist zwar gut und schafft einen guten Kontext und entspannt auch und gibt Sicherheit und Verlässlichkeit mit anderen Menschen. Also das ist schon sehr, sehr hilfreich. Aber wir brauchen dann auch Einsicht in Gier, Hass und Verblendung. Und jetzt kommt mein Lieblingsthema. Das ist mir noch wichtiger als das Erwachen. Wenn man keine Muße hat, kapiert man nichts. Wenn man keine Muße hat, bewegt man sich im Bekannten. In den bekannten Ansichten, in den bekannten emotionalen Mustern und im bekannten Verhalten. Ohne Muße kein Weg zu einer liebevoll erlebten Welt. Keine Chance für gute Beziehungen, keine Chance für mehr Gerechtigkeit. Und jetzt interessanterweise ähnelt die Definition von Muße der Definition von Freiheit, der Definition von Erwachen, eigentlich der Definition von Erwachen. Frei sein, also Hannah Arendt definiert Muße als frei sein von äußeren und inneren Zwängen. Huhu, schon mal gehört? Freiheit von äußeren Zwängen können wir uns gut vorstellen. Schild an die Tür, bitte nicht stören. Freier Abend, freier Sonntag, ich meine wirklich frei von äußeren Zwängen. Nicht, ich muss da noch zwei Briefe schreiben und da muss ich hin zum Kaffee trinken und dann erwartet meine Mutter, dass ich anrufe und zwar eine Stunde lang in etwa, sondern mal frei von äußeren Zwängen. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal ein paar Stunden frei von äußeren Zwängen erlebt? Wie lange ist das her? Ich meine, ein paar Stunden. Und dann kommt die nächste Hürde und Freiheit von inneren Zwängen. Eigentlich sollte ich hier was ganz Vernünftiges machen. Eigentlich muss ich noch schnell die Wäsche machen und dann sollte ich noch schnell dies und noch das und dann die Steuer wartet auch auf mich und dann die 3 Telefonate und die 5 Briefe und das Buch wollte ich unbedingt fertig lesen und dann ist die Fachzeitschrift da und eigentlich müsste ich und sollte und hätte, müsste, wäre, wenn. Freiheit von inneren Zwängen heißt, ich habe nichts anderes vor. Ich habe nichts Besseres vor, als jetzt das zu tun oder gar nichts zu tun, was jetzt ansteht. Und da mache ich eine kleine Bemerkung. Wir leiden hier in Mitteleuropa alle an der protestantischen Blockade. Seit der Reformation gilt in Europa das kontemplative Leben als parasitär. Man soll zur Ehre Gottes arbeiten. Es reicht, wenn man sonntags betet. Jeden Tag in die Kirche wie die Katholiken. Also wirklich, das ist Verschwendung von Arbeitszeit. Die positive Seite davon ist natürlich, dass die Handarbeit sehr in der Achtung gestiegen ist. Aber bis zur Reformation galt das kontemplative Leben. Nachdenken.